ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Beistand bitte. 75 Jahre NATO.
Das zentrale Versprechen des NATO-Vertrages, der heute vor 75 Jahren auf den Tag genau von den 12 Gründungsstaaten unterschrieben wurde. Das zentrale Versprechen lautet ja, sehr verkürzt gesagt, einer für alle, alle für einen. Und dieses Beistandsversprechen, das ist vielleicht so wichtig wie schon lange nicht mehr, vielleicht wie nie zuvor. Russland macht aus seinen Eroberungsplänen in Osteuropa kaum einen Hehl. Und in Osteuropa fürchten viele NATO-Staaten, dass Putin diese Pläne eines Tages in die Tat umsetzen könnte. Und genau in dieser Phase stellt ein Präsidentschaftsanwärter in den Vereinigten Staaten, Donald Trump, dieses Schutzversprechen offen in Frage. Was also hat es auf sich mit diesem Artikel 5 des NATO-Vertrages? Was ist der wert? Darüber habe ich mit General AD Harald Kujat gesprochen. Er war Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Und ich habe ihn gefragt, an dem Artikel 5, dem Beistandsartikel des NATO-Vertrages, fällt ja auf, wie vage er doch eigentlich gehalten ist. Jedes Land verpflichtet sich demnach, dass es Maßnahmen ergreift, die es für erforderlich erachtet. Was bedeutet das denn, dass ein Staat auch sagen kann, nee, die Sache ist uns zu heiß, wir halten uns da mal raus?
Ja, man muss, glaube ich, den Artikel 5 in Zusammenhang mit Artikel 4 auch sehen. Artikel 4 ist sozusagen der vorgeschaltete Artikel dazu und er sagt, dass die Mitgliedstaaten einander konsultieren werden, wenn nach ihrer Meinung einer von ihnen die Unversehrtheit seines Territoriums bedroht sieht oder die politische Unabhängigkeit oder auch die Sicherheit. Das heißt, es gibt dann bereits eine Diskussion darüber, worum es sich ihm eigentlich handelt und auch welche Maßnahmen erforderlich wären, um diese Situation zu bereinigen. Das heißt, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass Artikel 5 aktiviert werden soll, dann gibt es schon ein gewisses Grundverständnis über die aktuelle Lage in diesem betreffenden Land oder im Zusammenhang eben mit einem Vorfall, der genau das ausdrückt. Und da ist der entscheidende Punkt, gibt es entsprechende Vorbereitungen. Die NATO macht ja eine sogenannte Contingency Planning, also eine voraussichtliche Planung auf bestimmte Ereignisse. Und in diesen Operationsplänen gibt es bereits Regelungen für die Teilnahme beispielsweise an militärischen Operationen, also die Teilnahme an der Verteidigung, ganz konkret. Und da gibt es auch dann entsprechende Zusagen von einigen Staaten oder von allen Staaten. Das heißt, in einem solchen Fall würde man dann, wenn alle bereit sind, Artikel 5 zu aktivieren, auch diesen Operationsplan aktivieren und damit wären alle an Bord, die sich dazu verpflichtet haben.
Es gab ja im Ukraine-Krieg schon einzelne heikle Situationen, etwa in Polen, wenn russische Raketen jenseits der Grenze, also in Polen eingeschlagen sind oder über das Staatsgebiet Polens hinweggeflogen sind. Könnte also vergleichsweise kleiner Zwischenfall schon den Bündnisfall auslösen?
Ja, das Risiko besteht immer darin, dass gerade ein technisches Versagen oder aber ein menschliches Versagen zu einer Situation führt, die dann eine Eskalation auslöst, die politisch nicht mehr einzufangen ist, nicht mehr zu kontrollieren ist. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, das könnten natürlich eine solche Entwicklung auslösen. Das hängt natürlich in erster Linie von dem Staat ab, also in diesem Fall von Polen, wie dieser Staat die Situation einschätzt, wie er die Bedrohungslage für das eigene Land einschätzt. Und es kommt dann sehr darauf an, dass man richtig reagiert in einem solchen Fall, um nicht eine weitere unkontrollierbare Eskalation auszulösen.
Herr Kujat, es gab Zweifel daran, wie ernst die USA unter einem Präsident Donald Trump die Bündnisverpflichtung noch nehmen würden. Kann man davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten weiterhin ihren atomaren Schutzschirm über Europa gespannt halten?
Dann lassen Sie mich die Frage so beantworten. Solange ein bestimmter Grad von Ambivalenz besteht, ob die Vereinigten Staaten zur Verteidigung Europas Nuklearwaffen einsetzen würden oder nicht, so lange wirkt die Abschreckung.
Sehen Sie das Potenzial der Europäer, selbst einzustehen für Artikel 5, unabhängig von den Vereinigten Staaten?
Naja, sehen Sie die Situation, wir sprechen jetzt über einen konventionellen Einsatz. Ich schätze die Situation im Augenblick so ein, dass weder Russland in der Lage wäre, für die vorhersehbare Zukunft, sage ich jetzt einmal, erfolgreich konventionell die NATO anzugreifen in Europa. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass die NATO große Schwierigkeiten hätte, aus dem Stand heraus einen umfassenden Angriff abzuwehren. Das bedeutet, dass es entweder zu einem längeren konventionellen Krieg kommt, in dem beide Seiten keine Fortschritte erzielen, oder aber, dass eine der beiden Seiten in eine Situation gerät, wo das in diesem Fall das Bündnis oder Russland existenziell gefährdet sieht. Und das ist das große Risiko, dass aus einer solchen Situation entstehen könnte, dass dann die Seite, die der Auffassung ist, es bestünde ein existenzielles Risiko, dann zum Einsatz von Nuklearwaffen greifen würde. Diese Situation ist durchaus vergleichbar mit der russischen Nuklearstrategie, aber auch mit der NATO-Strategie. Und deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir versuchen müssen, konventionell möglichst stark zu sein, sogar ein konventionelles Gleichgewicht herzustellen. Denn je höher die konventionelle Schwelle ist, desto höher wird auch die nukleare Schwelle gelegt. Das heißt, das Risiko eines nuklearen Einsatzes wird verringert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich würde sogar so weit gehen, Sie wissen ja vielleicht, ich habe lange Zeit für Helmut Schmidt gearbeitet und ich habe immer mit ihm auch in der Frage des Gleichgewichts der Kräfte übereingestimmt. Aber er hat gesagt, und das halte ich gerade in der heutigen Situation für extrem wichtig, ein militärisches Gleichgewicht allein reicht nicht aus. Dazu müssen politische Regelungen kommen der Stabilisierung, eine politische Stabilisierung. In erster Linie funktioniert das natürlich durch Rüstungskontrollmaßnahmen, durch Abrüstung und durch vertrauensbildende militärische Maßnahmen.
HR Info.
2001, nach dem Terrorangriff des 11. September auf die USA, war zum ersten Mal überhaupt Artikel 5 des NATO-Vertrages aktiviert worden, wurde also der Verteidigungsfall für das Bündnis erklärt. Seitdem ist viel passiert, auch einiges, was Zweifel geweckt hat an dem Beistandsversprechen der NATO. Von einer obsoleten oder auch hirntoten NATO sprachen etwa ein US-Präsident Donald Trump oder ein französischer Präsident Emmanuel Macron. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich nicht alles, aber vieles verändert. Sabrina Fritz über ein Bündnis im Schatten des Krieges.
Die Ehrengast passt in eine Aktentasche. Zur 75-Jahr-Feier in Brüssel wurde die Gründungsurkunde, der Nordatlantikvertrag, extra von Washington mit einer Linienmaschine eingeflogen. Dort wurde sie am 4. April 1949 von 12 Ländern unterschrieben.
The North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands.
Darunter Frankreich, Italien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Für sie sprach der damalige Präsident Harry S. Truman.
Die Nationen, die das Dokument unterzeichnen, verpflichten sich den friedlichen Prinzipien der Vereinten Nationen. Sie pflegen freundschaftliche Beziehungen und wirtschaftliche Kooperation. Und wenn das Gebiet oder die Unabhängigkeit von einem bedroht ist, kommen sie ihm zu Hilfe.
And to come to the aid of any one of them who may be attacked.
Da ist er, der berühmte Artikel 5, der Beistandsartikel, alle für einen. 12 Staaten also, die unter dem Eindruck zweier Weltkriege Frieden und Freiheit über den Kontinent bringen wollen. Am Ende entstand die NATO aber vor allem aus der Angst vor der zunehmenden sowjetischen Aggression. Dagegen wollte Europa den starken Partner USA als Verbündeten wissen. Im Zentrum des Ost-West-Konflikts das geteilte Deutschland. Die Bundesrepublik wurde wenige Jahre später aufgenommen, am 9. Mai 1955, einen Tag nach dem Jahrestag der Kapitulation. Es lag vor allem am damaligen Bundeskanzler Adenauer, dass die Länder, die von Deutschland überfallen und besetzt wurden, diesem Land wieder trauten. Adenauer bedankte sich auf Deutsch.
Die Bundesregierung ist entschlossen, gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten für Frieden und Freiheit einzutreten. Ich danke im Namen der Bundesregierung und im Namen des deutschen Volkes.
Im gleichen Jahr gründete die Sowjetunion den Warschauer Pakt, in dem dann die damalige DDR Mitglied wurde. NATO gegen Warschauer Pakt, es pendelte sich ein Gleichgewicht des Schreckens ein. Beide Bündnisse haben genügend Atomwaffen, um sich gegenseitig zu vernichten. Und doch gab es auch immer wieder Abrüstungsverhandlungen. Im Dezember 1979 fassten die Mitgliedstaaten den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Während mit der Sowjetunion über den Abbau von Raketen verhandelt wurde, konnten die USA wieder atomare Mittelstreckenraketen in Europa stationieren. Die Angst vor einem erneuten Wettrüsten trieb Zehntausende auf die Straße.
Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt. und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald.
Der Kampf gegen den Terror, das schien im neuen Jahrtausend die Aufgabe der NATO zu werden. Und dann kommt ein Großwildjäger mit blankem Oberkörper, der Überfall auf die Ukraine und der neue Hausherr im Weißen Haus, Donald Trump, rütteln das Bündnis wach. Mehr Geld will Trump sehen, damit die USA ihren Verpflichtungen nachkommen. Besonders Deutschland hat er auf dem Kieker.
Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States in actual numbers is paying 4.2%.
Deutschland zahlt nur etwas mehr als 1%, während die USA über 4% zahlen, sagt der 2017. Die NATO feiert heute in Brüssel viele Jahre Frieden und Freiheit für die Länder, die sie beschützen soll. Wie bei vielen Jubiläen wird der eigentliche Feiertag eher klein gehalten. Es gibt Kuchen für alle, Reden und eine Erinnerung an die gefallenen Soldaten.
HR Info.
Am 4. April 1949, also heute vor 75 Jahren, wurde in Washington D.C. feierlich der sogenannte Nordatlantikpakt geschlossen und unterschrieben. Die USA und Kanada sowie 10 westeuropäische Länder sicherten sich gegenseitig für den Fall eines Angriffs Unterstützung zu einer Absicherung im damals sich entwickelnden Kalten Krieg. Deutschland kam 1955 hinzu und heute hat die NATO 32 Mitglieder. Finnland und Schweden sind ja gerade erst beigetreten. Weitere Länder wie die Ukraine oder Georgien würden gerne dazu stoßen. Da gibt es allerdings die bekannten Hindernisse. Karl-Heinz Kamp ist Politikwissenschaftler bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er war Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn gefragt. 1949 wurde die NATO gegründet in einer politisch ja komplett anderen Welt. Die Bundesrepublik und die DDR waren noch nicht gegründet. Es gab die Sowjetunion und der Kalte Krieg zog herauf. Und alle Beteiligten hatten die Schrecken des Zweiten Weltkrieges noch selbst miterlebt, wussten, was Krieg bedeutet. Ist es erstaunlich, dass es dieses Bündnis trotz aller weltpolitischen Umbrüche seit 1949 heute immer noch gibt?
Naja, es liegt im Wesentlichen an zwei Gründen. Einmal, weil alle Bündnismitglieder das wollen, weil auch in der Zeit, wo ja sozusagen nach dem Kalten Krieg, wo es eben diese Gründungsbedrohung durch die Sowjetunion nicht mehr gab, hatte man immer die Idee, man schafft nicht die Feuerversicherung ab, nur weil es einige Jahre eben nicht gebrannt hat. Und zweitens, weil sich das Bündnis immer an die neuen Herausforderungen angepasst hat. Also Kalter Krieg oder nach dem Kalten Krieg, die Anforderung, Europa politisch umzugestalten, wozu die NATO beigetragen hat, dann eben Afghanistan, die Idee, Stabilität zu exportieren, hat nicht so wirklich funktioniert, aber immer auf die konkreten sicherheitspolitischen Bedrohungen sich anpassend. Und dadurch hat die NATO eben so lange ihre Wichtigkeit behalten.
Nun sind inzwischen 32 Staaten Mitglied der NATO, weitere würden es gerne werden. War die NATO jemals so wichtig wie heute oder sind wir vielleicht, was Krisen angeht, nur etwas vergesslich?
Nein, ich glaube, dass einfach es ja auch immer davon abhängt, wo man liegt. Also Polen hatte in den ganzen letzten Jahren ein anderes Verständnis von der NATO als beispielsweise Portugal, weil man einfach näher an einer potenziellen Bedrohung war. Also jedes Land hat seine eigenen Gründe, warum es in dieser NATO ist. Und im Moment ist die NATO ja wieder so ein bisschen bei ihrer alten Gründungsidee, nämlich sich gegen eine externe, reale Bedrohung gemeinsam zu verteidigen. Insofern hat sich da nicht so furchtbar viel im Grunde grundsätzlich geändert.
Das heißt, die NATO hat Konsequenzen gezogen und erkannt, dass das Beistandsversprechen wieder stärker im Fokus stehen muss, stärker als früher?
Also das Beistandsversprechen war ja immer eins, was der zentrale Punkt war. Deswegen wollen ja alle in die NATO rein. Deswegen würde ja eben die Ukraine, wie Sie eben sagten, gerne dazugehören und andere Länder auch. Insofern, das ist eigentlich der Kern, dass und natürlich die Tatsache, dass der wichtigste Partner in diesem Bündnis die USA ist. Insofern ein Beistandsversprechen der Amerikaner aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer militärischen Macht, hat eben eine Bedeutung, die alle anderen Mitglieder ganz gerne hätten. Deswegen ist eben dieses Bündnis so erfolgreich nach wie vor.
Müsste man sie erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe?
Ich glaube, sie würde erfunden werden. Und gerade jetzt wieder, wo sie eine reale Bedrohung haben, wahrscheinlich hätte man sie nicht erfunden in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges, wo ja, wie der damalige deutsche Verteidigungsminister sagte, wir von Freunden umzingelt sind. Da hat man sich wahrscheinlich wenig um diese Idee der Sicherheit so Gedanken gemacht, der militärischen Sicherheit. Aber heute würde man sie ganz sicher wieder empfinden, ja.
Hat man denn diese Bedeutung der NATO jetzt neu erkannt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine? Viele hatten den Eindruck, die NATO hat quasi ein neues Leben gewonnen, hat wieder erkannt, welche Bedeutung sie eigentlich hat. Oder war das nur eine erste Schockreaktion, wie die Zeitenwende? Werden jetzt wieder munter nationale Interessen vertreten?
Naja, also die NATO ist ja immer das Bündnis, das sozusagen es geschafft hat, auch durch die USA, nationale Interessen aller so zu versammeln, das hört sich hier ein bisschen kompliziert an, dass jeder davon seinen Zweck hat. Also, wenn es einem Staat nichts nützen würde, in der NATO zu sein, wäre er nicht drin. Da muss man ja nicht dabei sein, sondern jeder hat seinen Eigennutzen. Das kann, wie ich eben sagte, aufgrund der geografischen Lage der direkte Schutz sein, Baltikum, Polen. Das kann das Interesse sein, Einfluss in Europa zu haben, USA, das kann das Interesse sein, gemeinsam sich zu verteidigen und dadurch die eigene Größe sozusagen zu steigern, Frankreich, Großbritannien. Da hat jeder seinen eigenen individuellen Nutzen, den man aus diesem Bündnis zieht.
Es wird viel diskutiert in dieser Zeit über Beiträge zur Rüstung, zur Verteidigung, Ausgaben im Verteidigungshaushalt. Aber die NATO, ist sie nicht auch ein politisches Bündnis, das eben auch politische Lösungen herbeiführen muss?
Also erstens mal ist ja die NATO eine politisch-militärische Institution und nicht umgekehrt. Deswegen ist ja auch der Chef, der NATO-Generalsekretär, also ein Ziviler und kein General. Deswegen sind ja auch die Entscheidungen werden in der NATO von der politischen Seite getroffen. Und die NATO hat, wenn Sie sich ihren Gründungsvertrag anschauen, eine ganze Menge politische Aufgaben. Also wirtschaftliche Kooperation, Sicherheit zu schaffen, bevor man in einen militärischen Konflikt geht. Und die NATO hat ja auch immer politisch agiert, also Rüstungskontrolle, ist ja eine der Ideen zu sagen, wir reduzieren Rüstung und wir schaffen Vertrauen, wir schaffen Kommunikationslinien. Das hat man im Kalten Krieg gemacht, das hat man danach gemacht. Mit Russland funktioniert es halt in der Zeit leider nicht.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Beistand bitte. 75 Jahre NATO.
NATO, das steht für North Atlantic Treaty Organization. Mit der Gründung dieses Verteidigungsbündnisses reagierten die Staaten 1949 auf die zunehmende Bedrohung der Sicherheit des Westens durch die damalige Sowjetunion. Die Sicherheitslage und die weltweite Bedrohungslage sind heute unverändert ernst. Und wie steht Deutschland nun zur NATO? Christina Nagel berichtet, für wie wichtig die deutsche Politik das Verteidigungsbündnis heute hält.
Die Bedeutung der NATO? Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hart, muss nicht lange überlegen.
Ich bin jetzt 60 Jahre alt und seit ich denken kann, ist die NATO der Garant für Sicherheit und Frieden bei uns hier in Deutschland. Und die NATO war auch eine starke Stütze, als es um die deutsche Wiedervereinigung und die Überwindung der europäischen Teilung geht. Also es ist vielleicht das wirkmächtigste politische Bündnis gewesen, was ich in meinem Leben persönlich erlebt habe.
Wirkmächtig. Ja, da geht auch die Abgeordnete der Linken im Bundestag, Katrin Vogler, mit. Ihr fallen beim Stichwort NATO allerdings ganz andere Dinge ein.
Oh, spontan denke ich da an den NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1998, 99, an gigantische Rüstungsausgaben und an ein unfassbar großes Arsenal an Atomwaffen.
Die linken Politikerin gehört mit zu den wenigen im Bundestag, die sich eine kritischere Auseinandersetzung mit der Allianz und ihrer Rolle damals wie heute wünschen, die angesichts des Jubiläums nicht in Feierlaune sind und statt Bekenntnissen zum Bündnis Forderungen stellen. Nach einem ganz anderen Ansatz in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mehr Prävention, mehr Diplomatie. Nichts Militärisches.
Aber das klingt natürlich im Moment alles wie Zukunftsmusik. Trotzdem müssen wir da wieder hinkommen, dass das eine reale Option und keine Utopie ist.
In der Bevölkerung, da ist sich Katrin Vogler sicher, würde das gut ankommen. Dass gerade die Menschen in Deutschland Sehnsucht nach Frieden haben, sich viele schwer damit tun, dass plötzlich wieder viel Geld in Waffen investiert wird, all das kann die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley durchaus nachvollziehen.
Aber dass die NATO unserer Verteidigung dient und uns beschützt, das kann man wirklich, wenn man sich die aktuelle Lage mit kühlem Kopf betrachtet, wirklich nicht leugnen.
Nicht ohne Grund hätten Finnland und Schweden ihre Neutralität aufgegeben. Putins Angriff auf die Ukraine, seine Drohgebärden gegen die baltischen Staaten, gegen Polen, all dies zeige, wie dringend die NATO gebraucht werde, als Verteidigungsgemeinschaft, im besten Fall künftig auch mit einer stärkeren europäischen Säule.
Das ist schon länger offensichtlich, aber auch seit der Zeitenwende noch mal stärker auf dem Tapet.
Gerade hier ist aus Sicht des Unionspolitikers Jürgen Hart auch Deutschland mehr denn je gefragt. Nicht nur mit Blick auf die Einhaltung des verabredeten 2%-Ziels bei den Verteidigungsausgaben, sondern auch mit Blick auf mehr Führung und mehr militärisches Engagement. Zum Beispiel einer dauerhaften Stationierung deutscher Truppen im Ausland.
Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel deutsche Soldaten in Litauen in den nächsten 5 Jahren aufwachsen werden, mehr deutsche Soldaten dort stationiert sind, dass Deutschland einen weiteren dauerhaften Beitrag zur Luftraumkontrolle im Baltikum ausführt.
Die Weichen dafür hat die Bundesregierung bereits gestellt. Man stehe, diese Botschaft ist Kanzler Olaf Scholz wichtig, füreinander ein, sei bereit, jeden Zentimeter NATO-Territoriums gemeinsam zu verteidigen. Denn ohne Sicherheit sei alles nichts.
HR-Info.
Deutschland und die NATO bewegen sich seit dem Ukraine-Krieg in der Sicherheitspolitik in eine neue Richtung. Im Osten entstehen wieder Frontstellungen, von denen man jahrzehntelang dachte, dass sie hinter uns liegen. Mit Russland kommt eine frühere Bedrohung zurück. Mit der Türkei werden jedoch alte Freunde immer unbequemer. Und auch die USA unter einem Donald Trump könnten zu einem unsicheren Kantonisten werden, möglicherweise die NATO sogar in ihrem Bestand gefährden. Die ARD-Story blickt anlässlich des heutigen 75. Jahrestages der NATO-Gründung auf die Rolle Deutschlands im Militärbündnis.
Jawohl, guten Morgen, Herr Verzug.
Guten Morgen, Herr Hauptmann.
Augen geradeaus, würde ich eintreten.
Marschbefehl im Morgengrauen. Bundeswehrsoldaten sollen Panzer nach Litauen bringen, an die Ostflanke der NATO.
Ich glaube nicht, dass es eine unmittelbare Bedrohung gibt, dass wir morgen angegriffen werden. Das ist nicht das Thema. Aber in unseren Plänen sehen wir Russland als Bedrohung an. Darauf müssen wir vorbereitet sein.
Admiral Rob Bauer aus dem NATO-Headquarter Brüssel. Der russische Angriffskrieg und die aggressiven Drohungen Richtung Westen haben zu erhöhter Aufmerksamkeit in den NATO-Ländern gesorgt. Die westlichen Militärs beschäftigen sich mit dem sogenannten Bündnisfall.
Die rechtliche Grundlage dafür ist Artikel 5, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im NATO-Vertrag festgehalten wurde. Artikel 5 ist das Herzstück des Militärbündnisses, auf den sich vor 75 Jahren die 12 Gründungsstaaten einigen.
Das war am 4. April 1949, Gründungsdatum der North Atlantic Treaty Organization, kurz NATO. Am 6. Mai 1955 schloss sich dann auch die Bundesrepublik Deutschland an. Und seit Schwedens Beitritt vor wenigen Wochen ist das Bündnis auf 32 Staaten angewachsen. Das wirkt mächtig und scheint doch so zerbrechlich. Der Grund?
From this day forward,
von diesem Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. Es wird nur noch America First sein. America First.
America First.
Ausgerechnet die USA, wichtigstes Mitglied der NATO, entwickelte sich in der Trump-Präsidentschaft zum unberechenbaren Partner. Was wäre, wenn Trump erneut an die Macht kommt und seine Drohung umsetzt?
Einer der Präsidenten eines großen Landes stand auf und sagte: Nun, Sir, wenn wir nicht zahlen und von Russland angegriffen werden, würden Sie uns dann schützen? Ich sagte: Ihr habt nicht gezahlt, ihr seid säumig. Er sagte: Ja, nehmen wir an, das würde passieren. Nein, ich würde euch nicht beschützen. Ich würde sie sogar ermutigen, zu tun, was sie wollen. Du musst deine Rechnung bezahlen.
Knapp 70 Jahre nach dem Beitritt ist nun auch die Bundesrepublik Deutschland gefordert, ihr Engagement innerhalb der NATO zu erhöhen, finanziell und logistisch. Bundeskanzler Scholz hat dies deutlich gemacht.
Deutschland investiert dieses Jahr und auch in den kommenden Jahren, in den 20er, den 30er Jahren und darüber hinaus 2% seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
Doch wer wird Europa schützen? Wie effizient sind die Battlegroups der NATO? Oder sollte mit dem Aufbau einer europäischen Armee begonnen werden, damit nicht nur Soldaten der Bundeswehr die Außengrenzen beschützen, wie an der Ostflanke in Litauen?
Sind noch irgendwelche Herausforderungen, welche Fragen? Ja. Und dann warm anziehen. Abmarsch.
Ein Bericht war das von Norbert Kunze über die ARD-Story NATO, wer wird Europa schützen, zu sehen in der ARD-Mediathek. Das Thema heute Morgen, Beistand bitte, 75 Jahre NATO.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.